Ich habe auf ihrer Autorenseite der Autoren- und Verlagsagenturen einen sehr, sehr schönen Satz gefunden, wie ich finde. Und mit dem würde ich gerne auch in das Gespräch einsteigen. Da liest man nämlich, Kai Bleifuß, geboren 1983, wurde Schriftsteller, weil er bemerkte, dass es viele Bücher nicht gab, die es eigentlich geben sollte. Was sind das für Bücher, die es nicht gibt, die es geben sollte?
Naja, ich erlebe zurzeit einfach eine große Dominanz des immer alltagsgrauen, immer realistischen, einfach dieser Geschichten, die vor sich hin plätschern. Natürlich haben die irgendwo ihren Wert, das zweifle ich überhaupt nicht an. Aber mir fehlt manchmal so ein bisschen A, die Dynamik, B, auch die Relevanz, die Aussagekraft darin. Und in manchen meiner Texte verbinde ich dann auch den Realismus von Fragen rund um Gesellschaft, Politik, Ökonomie etc. mit einer eher surrealistischen Dimension und auch einem ironischen Aspekt. Der Surrealismus ist jetzt hier im Hörspiel nicht zum Tragen gekommen, aber in vielen anderen Texten ist das der Fall. Und diese Kombination finde ich in den Buchhandlungen eigentlich viel zu selten.
Diese Mischung, die Sie gerade beschrieben haben, dieses irgendwie Alltägliche und auf der anderen Seite Düstere, vielleicht auch so ein bisschen Surreale, diese Mischung, die Sie ja vermissen in der aktuellen Literaturlandschaft, ist es eine Mischung, die Sie in anderen Epochen finden? Also können Sie sich an andere Traditionen da andocken?
Das auf jeden Fall. Also, man denke an E.T.A. Hoffmann, da ist das ja auf jeden Fall schon ganz stark gegeben. Da kommt auch natürlich dieser Mensch-Maschine-Diskurs mit hinein. Aber ich kann mich auch an anderen Kulturkreisen orientieren. Also beispielsweise Südamerika, da ist das ja gang und gäbe, dass da der Realismus immer wieder vermischt wird mit anderen Bereichen des Lebens, die wir hier in Europa etwas verdrängt zu haben scheinen.
Wann haben Sie oder haben Sie aus dem Grund tatsächlich auch angefangen mit dem fiktionalen Schreiben? Oder was war so dieser Moment, wo Sie wirklich begonnen haben, selbst als Autor tätig zu werden?
Naja, das war eigentlich, als ich, schätze mal, 7 Jahre alt war, in die Grundschule gegangen bin und gemerkt habe, meine Güte, dieses frühe Aufstehen als Grundschüler, das hält doch auf die Dauer keiner aus. Also habe ich meine Eltern gefragt, welchen Beruf um Gottes Willen muss ich ergreifen, damit das irgendwann ein Ende hat? Die Antwort war Schriftsteller und seitdem schreibe ich.
Ist ja eigentlich ein Hinweis, den ganz wenig Eltern nur ihren Kindern geben.
Das kann man so sagen, da bin ich auch nach wie vor sehr dankbar.
Wie hat sich das entwickelt dann von diesem 7-jährigen Jungen, der eigentlich nur nicht um 7 Uhr schon aufstehen wollte, zu einem ja tatsächlichen Autor? Also es ist ja wahrscheinlich nochmal ein Unterschied, ob man das einfach als Plan fasst oder dann tatsächlich durchführt und mit dieser leeren Seite konfrontiert ist.
Natürlich. Also ganz praktisch hat es sich einmal so entwickelt, dass ich inzwischen meistens um 5 Uhr aufstehe, um für das Schreiben und für meine anderen Tätigkeiten gleichzeitig irgendwo Zeit zu haben. Was nun quasi das Planschreiben betrifft, das Pläne schmieden für Romane, da muss man natürlich sich einfach hinsetzen, muss von Grund auf überlegen, was will ich sagen, mit welchen Mitteln will ich es sagen. Und komischerweise kommen bei mir oft die Personen dann ganz am Ende mit hinein. Ich habe zwar so ein bisschen eine anfangs noch unklare Vorstellung davon, was ich da an Charakteren einbringen möchte, aber gerade so dieses, was dann am Ende als das Konkrete des Buchs wahrgenommen wird, die Personen, die Handlung, das kommt eigentlich am Schluss. Erst habe ich eine ganz abstrakte Idee, worüber ich sprechen möchte und mit welchen stilistischen Mitteln ich darüber sprechen möchte. Vielleicht ist das ein bisschen etwas Besonderes bei mir. Ja, und diese Entwicklung zum Autor, die hat sich im Grunde ganz natürlich so vollzogen. Also es war für mich nie eine Frage, dass ich immer weitermachen möchte. Irgendwann habe ich dann den Augsburger Kunstförderpreis bekommen. Das hat mir noch einmal einen enormen Auftrieb gegeben. Ja, und seitdem bin ich mit voller Kraft dabei, da immer weiterzumachen.
Sie haben parallel zu Ihrer Arbeit an fiktionalen Texten ja auch immer wissenschaftlich gearbeitet. Also studiert haben Sie Literaturwissenschaft, Politikwissenschaft und Kunstwissenschaft, später dann auch promoviert. Haben sich diese zwei Schreibweisen, die wissenschaftliche auf der einen und die fiktionale auf der anderen Seite, für Sie in irgendeiner Form beeinflusst? Also gibt es da Wechselwirkungen für Sie?
Auf jeden Fall. Also man lernt durch das wissenschaftliche Arbeiten auf jeden Fall exaktes und verknüpfendes Denken. Und das kann auch in der Literatur nie schaden. Und wenn man dabei in der Literaturwissenschaft unterwegs ist und dadurch natürlich auch etwas mehr Ahnung von anderen Autorinnen und Autoren bekommt, anderen Schreibstilen etc., ist das natürlich auch etwas, das sich für das eigene Schreiben dann positiv auswirken kann.
Sie haben jetzt für den Wettbewerb natürlich mit Pinball einen Text für das Hörspiel eingereicht. Waren Sie davor schon als Autor mit der Form des Hörspiels vertraut?
mangels Gelegenheit war ich das eigentlich nicht. Ich hatte mir ursprünglich auch vorgestellt, dass ich diesen Text schlicht und einfach als Kurzgeschichte für Lesungen einsetze. Also der Gedanke, dass der Text gesprochen werden sollte, war von Anfang an da. Nur dachte ich, dass ich der Sprecher sein würde. Dann ist mir der Hörspielwettbewerb sozusagen dazwischen gekommen und ich habe mir gedacht, ja, da eignet sich es natürlich noch viel besser als Hörspiel.
Was war für Sie interessant, jetzt auch diese Form einmal auszuprobieren? Sie hätten ja auch einfach bei der Idee bleiben können, das selbst vorzulesen und nicht diesen Schritt ins Medium Hörspiel zu machen.
Das stimmt, aber ich bin jemand, der auch sehr gerne die Grenzen von Kunstgattungen überschreitet. Also im Rahmen meiner bisherigen Möglichkeiten habe ich beispielsweise dann auch schon Filme ins Literarische übersetzt, also Filme geschrieben, bildende Kunst geschrieben, Oper, die eigentlich vorzulesen ist, geschrieben. Und ich mag das einfach, wenn sich dann verschiedene Möglichkeiten, die man durch verschiedene Kunstgattungen bekommt, durchmengen, durchmischen, überkreuzen.
Lassen Sie uns ganz kurz über diesen Text wirklich sprechen vielleicht, weil dieses Hörspiel und der Text dazu natürlich funktionieren ja sehr assoziativ, würde ich jetzt erstmal sagen. Ja. Können Sie ein bisschen einführen darin, was Ihre Grundidee war, also in welche Grundidee und in welche Grundsituation wollten Sie da auch hineinführen?
Ja, es geht im Grunde um eine kollektiv erzählte Großstadtgeschichte. Es gibt keine Erzählinstanz, das war mir ganz wichtig, sondern man hört am Ende nur die gesprochenen Redebeiträge, die Gesprächsfetzen bzw. Gedankenfetzen von ganz vielen unterschiedlichen Großstadtbewohnern, die sich dann gegenseitig ergänzen oder widersprechen, auf jeden Fall in irgendeiner Beziehung zueinander stehen. Und ja, es ist im Grunde ein Text, der auch seine eigene Musikalität haben sollte beim Gesprochenwerden. Soweit vielleicht mal als Einführung sozusagen.
Ja. Können Sie noch ein bisschen beschreiben, auf welche Menschen und welche Situationen man da auch tritt? Und was mich auch interessieren würde, was diese Menschen und Situationen aus Ihrer Sicht dann verbinden, zusammenhalten?
Ja, es sind eigentlich sehr unterschiedliche Charaktere, die aber vielleicht dadurch zusammengehalten werden, dass alle ein bisschen einen Sparren weg oder zu viel haben, je nachdem. Also diese Traumata, die man als moderner Mensch mit sich herumschleppt, kommen, glaube ich, bei allen mehr oder minder stark irgendwo heraus. Und es sind dann eben auch ziemlich skurrile Situationen, die immer wieder auftauchen. Also beispielsweise, dass jemand seiner Zweitfreundin irgendwann mal gestehen muss, ja, du bist nicht die Einzige. Und das kommt aber nur so ganz lapidar nebenbei heraus. Und am Ende steht die Freundin quasi vor den Trümmern ihrer Existenz, kann man sich zumindest vorstellen. Aber sobald man dann mehr über die Geschichte erfahren könnte oder über irgendeine andere dieser kleinen Geschichten, die in dem Text vorkommen, bricht das Ganze ab und man erlebt wieder etwas völlig Neues.
Ist diese Form des schnellen Wechsels und auch dieses irgendwie immer hintereinander, nacheinander sprechen, aber doch nicht miteinander ins Gespräch kommen, ist diese Form für Sie auch ein Bild für dieses Großstadtleben, was Sie ja auch beschreiben?
Das ist es, ja. Und es ist auch ein Stilmittel, das ich immer wieder anwende, auch bei Texten, die nicht in Großstädten angesetzt sind, nicht in Großstädten spielen. Also beispielsweise in dem Roman, an dem ich jetzt gerade sitze, da gibt es Kapitel, in denen es quasi alle zwei Sätze um etwas anderes geht. Es sind dann jeweils schon dieselben Personen, die da involviert sind, aber in ganz unterschiedlichen Situationen. Und diese Komprimierung schafft immer auch eine gewisse Ironie, die mir sehr am Herzen liegt.
Was war für Sie an diesem Großstadtsujet spannend, dass Sie sich damit auseinandergesetzt haben?
Da kann ich eigentlich auch das Stichwort Komprimierung bringen. In einer Großstadt ist alles sehr viel verdichteter als draußen auf dem Land und entsprechend hat man da viel mehr unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Perspektiven auf einem Haufen zusammen, die man dann kurz einmal anreißen kann, um sich sofort wieder von innen zu entfernen. Das würde ja nicht funktionieren irgendwo draußen im Wald, wo mal alle Stunde ein Spaziergänger vorbeikommt.
Ja, Stefanie Ramp hat es jetzt ja übernommen, die Regie zu führen in ihrem Fall. Ja. Wie haben Sie so zusammengearbeitet? Also haben Sie sich davor einmal irgendwie abgesprochen, wie man das umsetzen könnte oder wie war Ihr Kontakt untereinander?
Sie hat sich bei mir gemeldet, als sie sich quasi schon ihre ersten Gedanken dazu gemacht hatte, wer was zu sprechen hat. Wir haben das dann so lange durchdekliniert, bis alles gepasst hat und ich fand diese Zusammenarbeit wunderbar. Das hat alles sehr gut geklappt.
Es klang vorhin so, als Sie davon erzählt haben, dass Sie schon auch konkrete Ideen eigentlich gleich hatten, wie man das hörbar machen könnte. Was haben Sie von Anfang an denn sich überlegt, wie man das ja fürs Radio aufbereiten könnte?
Also ganz wichtig war mir, dass man Gesprochenes und Gedachtes klar auseinanderhalten kann. Denn davon lebt der Text ja auch, dass die Leute manchmal dann etwas ganz anderes laut sagen, als sie eigentlich denken oder fühlen. Da wollte ich auf jeden Fall eine Lösung, ob nun technisch oder durch das Sprechen selbst, die ganz klar macht, das eine ist das eine, das andere ist das andere.
Wie ist das jetzt gelöst? Also wie haben Sie sich da geeinigt?
Es ist im Grunde eine Mischung von beidem. Also die Sprecher sind so ein bisschen angehalten gewesen, eher durch die Zähne zu sprechen, etwas leiser zu sprechen, wenn die Gedanken kommen. Aber es gab auch technische Varianten, die man damit eingesetzt hat. Also ich glaube, beim einen war es dann ein Monomikrofon und beim anderen ein Stereo. Aber da kann ich jetzt keine hundertprozentige Auskunft darüber geben, wie das technisch genau umgesetzt war.
Sie waren ja auch zu Besuch, das merkt man jetzt ja schon hier im Studio. Wie sah das aus? Also zu welchem Zeitpunkt sind Sie gekommen? Waren dann noch die Sprachaufnahmen und konnten Sie noch so mitreden, wie die Sprecher sich verhalten sollten zum Text?
Ja, ich war gleich am Anfang dabei, als die Sprecher gerade erst angefangen haben. Und da konnte ich dann natürlich schon manchmal sagen, das hatte ich mir nun eher so vorgestellt und das andere etwas anderes. Und das wollte ja dann Stefanie Ramp und die Leute, die noch außen herum waren, auch von mir, dass ich so ein bisschen quasi Hinweise gebe, was man vielleicht von meiner Seite aus dem Text machen könnte.